Hello.
Hello.
Das ist irgendwie deine neueste Begrüßung irgendwie. Ich habe das Gefühl, jedes Mal sagst du Hello. Wie als wenn ich so ein unangekündigter Gast wäre, wo du so ganz langsam die Tür aufmachst.
Hello. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die macht das immer sehr extrem so. Und das finde ich immer total lustig. Vielleicht mache ich es deswegen, ich weiß nicht.
Ich finde übrigens, du hast ein sehr schönes Oberteil an, wenn ich das mal so sagen darf. Mit den kleinen
Ehrlich?
Flatterärmchen.
Ja, ich habe kleine
Ja.
süße Flatterärmchen, ne? Bei dem Wetter weiß ich auch nicht, was ich anziehen soll. Entweder ist es mich zu kalt oder es ist mich zu warm. Nee, zu warm eigentlich nicht. Nee, eigentlich ist mir immer zu kalt.
Ich wollte gerade sagen, wann ist es denn dir mal zu warm? Das ist ja
Nee,
die
eigentlich
größte
nicht.
Lüge.
Ja, voll. Hab einfach schamlos gerade gelogen in unserem Podcast.
Ist
Boah.
echt so. Schande. Schande über
Nee.
dich. Schande über deine Kuh.
Schande über deine
Leute,
Kuh.
wenn ihr diese Referenz versteht, dann seid ihr unsere Freunde. Wenn nicht, dann never mind.
Ja, genau.
Wir erklären es jetzt auch nicht. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das verstanden habt.
Vor allen Dingen Schande über deine Kuh ist einfach Beste.
Das ist einfach Beste, ohne Scheiß. Wie geht's? Was geht ab? What's new in life? What's popping?
Urlaub, endlich Urlaub. Dann packe ich meine 150.000 Sachen und dann war ich in den Urlaub.
Stimmt ja, du bist ja schon im Urlaub. Wir sind ja quasi, eigentlich quasi schon in unserer Sommerpause, die wir dann kurzfristig doch verlängert haben, verkürzt haben, so rum. Aber ich hoffe, das ist okay für dich, dass du in deinem
Ja.
wohlverdienten Urlaub jetzt hier nochmal ganz kurz
Na, ich bin
über
noch
dein
nicht ganz.
Lieblingsthema sprechen kannst.
Ja, ich bin noch nicht ganz im Urlaub, also morgen ist der letzte Tag und wie meine Kinder sagen, noch zweimal schlafen, dann fliegen wir.
Dann fliegt ihr. Ich bin noch nicht im Urlaub, ich fliege erst im August, aber ich bin am Wochenende auf einer ganz besonderen Hochzeit eingeladen. Und zwar, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hä, was denn für eine Hochzeit? Weil
Hä? Was denn für
ich
eine
bin ja
Hochzeit?
schon, genau, weil das keine Hochzeit ist, bei der ein Pärchen heiratet, auf der ich eingeladen bin.
Hä? Heiratet jemand
Ja.
einen Baum oder sein Auto oder sein Boot? In München
Nein,
heiraten vielleicht auch
nein.
Leute ihr Boot.
Könnte sogar sein, ja. Nein, aber ich bin auf der sogenannten Landshuter Hochzeit am Wochenende. Leute, wer kennt die Landshuter Hochzeit?
Was ist das?
Ja, und zwar kommt eine Freundin von mir aus Landshut und das ist wie so eine Art. Oh Gott, jetzt bitte, Leute, wenn ihr aus Landshut kommt und ich es falsch erzähle.
Ist das im Osten? Ist bestimmt im Osten.
Sarah, Landshut ist 45 Minuten von München entfernt.
Echt? Ah, oh, okay.
Okay. Erst machen wir uns bei den Schwaben
Upsi.
unbeliebt, jetzt machen wir uns bei den Ostdeutschen
Oh Mann.
Jedenfalls, die Landshuter Hochzeit ist ein Mittelalterfest oder irgendwas in der Art, wo irgendeine berühmte Hochzeit aus dem Mittelalter gefeiert und dann nachgestellt wird. Und dann ist irgendwie in der Stadt für 3 Wochenenden oder sowas total viel los und da sind so Tribünen aufgebaut, dann kommt so eine Parade und so. Und meine Freundin aus Landshut hat uns am Wochenende dazu eingeladen. So sieht's
Ja, und
aus.
welche Hochzeit wird denn da gefeiert? Was war
Ja,
das für
irgend
ein
so eine
Special Mensch?
Adelshochzeit. Das war so eine Adelshochzeit im Mittelalter. Leute, wenn ihr es euch interessiert, dann googelt. Ich habe jetzt keine Lust, das nachzugucken, aber irgendwas in
Also
die
ehrlich,
Richtung.
dieses Halbwissen hier immer, ne?
Ja, hör mal. Ja, was soll ich sagen?
Ja,
Ich werde
es
dir
ist, wie
nach
es
dem
ist. Hauptsache,
Wochenende
man kann.
genauestens erzählen.
Ja, bitte, ich bitte darum. Ich möchte genau wissen, wer wen geheiratet hat, warum, wieso, weshalb, was das für ein Drama-Rama war und wie es geendet ist.
Ja, das geht bei mir ab. Das geht bei mir ab jetzt am Wochenende. Und dann bin ich tatsächlich nochmal auf einer richtigen Hochzeit. Und dann bin ich nochmal auf einer richtigen Hochzeit. Ich bin dieses Jahr auf 3 Hochzeiten plus Landshuter Hochzeit. Mann, 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 Mann.
Also ich finde, das ist für dich ehrlich gesagt wenig. Du hattest schon
Nee,
mal
das ist
mehr.
dieses. Nee, nee, nee. Das ist dieses Jahr schon Peak, weil ich auch ja teilweise auf den standesamtlichen Hochzeiten auch bin.
Ah, okay.
Das ist schon sehr, sehr
Also
viel.
ich kenne niemanden, ich kenne tatsächlich niemanden, der so oft in den letzten Jahren auf irgendwelchen Hochzeiten war, wie meine Schwester und ihr Mann. Kenne ich wirklich nicht. Ich war wahrscheinlich, ich war noch, ich war, ich habe eigentlich gar keine Freunde, die heiraten. Entweder, ich weiß auch nicht
Bei
warum,
dir
ich wäre so
scheiden sich ja
gerne
alle
auf mehr
schon wieder.
Hochzeiten. Bei mir fangen die an, schon sich zu scheiden. Ja, tolle Wurst. Irgendwie, ich wollte auch auf die Hochzeiten von denen.
Meine Freunde sind halt alle noch in dem Liebesalter. Ende 20, Anfang 30, da lieben sich noch alle und da wollen alle noch heiraten. Mit Mitte 30 wollen sie sich alle schon wieder trennen. Weißt du, ich bin hier im rosaroten Dunstkreis noch unterwegs.
Ja. Ja, habt ihr schon Wetten laufen, wer wieder anfängt, irgendwann sich zu scheiden?
Nee, aber Mama hat letztens, kann ich dir mal, wenn wir offline sind, erzählen, hat gesagt, wer. Sie hat das Foto geguckt und meinte, das wird nix.
Ja, Mama ist ja heute bei mir. Ich werde sie gleich mal fragen.
Also, Teil 2, Bindungsstörungen. Woo, Leute. Wir haben ja spontan entschieden, doch einen Zweiteiler draus zu machen. Und ich glaube, das war eine sehr gute Idee. Denn es war doch ganz schön viel Input in der ersten Folge, wie ich finde. Die ist zwar ein bisschen kürzer geworden, aber ich glaube, da ist so viel Info drin gewesen, dass, glaube ich, danach eh keiner mehr aufnahmefähig war. Und man sagt ja auch, 45 Minuten ist ein Mensch aufnahmefähig. Also deswegen, ne, mit den Unterrichtsstunden und Vorlesungen und so.
Naja, gut. Zur Vorlesung kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Nach einer Stunde haben die da schon nach Kippe und Pause geschrien.
Ja, das ist so. Naja, gut, aber das Gute bei einem Podcast ist ja, man kann ja auf Pause drücken und es sich später nochmal anhören. Das heißt, ich hoffe auch bei unseren anderthalbstündigen Folgen seid ihr dann noch mit dabei. Letztes Mal haben wir ja über die Basics gesprochen. Also du hast quasi erklärt, was die verschiedenen Bindungstypen sind und warum Bindungstypen nicht gleich Bindungsstörung ist. Und heute wollen wir quasi darüber sprechen, was es mit der Bindungsstörung auf sich hat. Also wie verhalten sich Kinder, die eine Bindungsstörung haben? Was ist die Ursache? Woher kommt das? Und was du ja angeteasert hattest, wir sprechen darüber, wie sich Bindungstypen im Erwachsenenalter verhalten. Und dann werden wir auch mal über unsere Bindungstypen sprechen.
Ich weiß nicht, ob ich über meinen Bindungstyp sprechen möchte, aber ich denke, die mich kennen, da werde ich entlarvt sein vielleicht.
Wahrscheinlich. Jetzt, nachdem wir so genauestens über die Bindungstypen gesprochen haben, vielleicht schon. Mal schauen. Gut, dann lass uns direkt einstarten, wieder zurück in das Riesenfeld der Bindungsstörungen, was ja, Leute, wie wir gelernt haben, nur bei Kindern und Jugendlichen. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst in der letzten Folge. Ich möchte als erstes mit dir darüber sprechen, wie sich Kinder und Jugendliche denn verhalten, wenn sie eine Bindungsstörung haben.
Also häufig haben die einen Mangel an Gefühlskontrolle. Sie können extrem furchtsam sein, sie können übervorsichtig sein, sie können unglücklich sein, sie können einen Verlust oder einen Mangel an emotionaler Reaktion und so eine Apathie zeigen. Die können Schwierigkeiten haben, stabile Beziehungen zu halten, weil die immer wieder in die Testung gehen. Haltet ihr mich jetzt aus? Haltet ihr mich aus? Also die, was ich schon erlebt habe, vor allen Dingen auch im Heimkontext, also das heißt, wenn Kinder stationär irgendwo in einem Kinderheim oder in irgendeinem Projekt untergebracht sind, da gibt es viele Fachkräfte, die da spezialisiert für ausgebildet werden müssen, weil die müssen das aushalten. Und das ist extremst anstrengend. Also ich habe auch Erfahrungen mit Bindungsstörungen, die quasi dann so fast schon in Richtung Persönlichkeitsstörung gehen, im Alter von 12 bis 17 vielleicht, wo man es dann sagen kann, oh, was ist es jetzt? Ist es noch Pubertät oder ist es schon eine Persönlichkeitsstörung oder ist es noch eine Bindungsstörung? Und die versuchen ganz häufig, dich mit dissozialem Verhalten zu locken. Zum Beispiel versuchen die, das hinzubekommen, dass du dich ständig um die sorgst oder dass du dich für die bemühst. Die halten dir zum Beispiel ein Äpfelchen hin und sagen, nimm es doch, und wenn du es nehmen willst, dann holen sie es weg und sagen, ecchi colecchi. Wie zum Beispiel, oh, mir geht's hier total schlecht und ich brauche sie und ich brauche sie ganz, ganz dringend und ich brauche sie jetzt hier. Und wenn man dann dahin geht, dann heißt es, was wollen sie denn jetzt hier? Und sie setzen mich hier gerade total unter Druck. So, also dieses Spielen mit Anspannung und Entspannung ist ganz viel.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr anstrengenden Arbeit. Wie genau arbeitest du denn dann mit denen? Also was versuchst du dann zu erreichen?
Meine Aufgabe ist es dann, denen ganz viele positive Bindungserfahrungen zu geben. Wie zum Beispiel hatte ich mal ein Mädchen, was mich beklaut hat. Oder ein Mädchen, was mich mit Tomate und Paprika beworfen hat. Und dann hatte sie so Angst, dass ich aus dieser Bindung gehe. Die versuchen mich dann zu provozieren, dass ich aus der Bindung gehe. Das tue ich aber nicht. Und das verwirrt die. Das heißt, ich zeige denen und du kannst machen, was du willst. Ich bleibe bis zu einem gewissen Punkt.
Wieso versuchen die, dass du aus der Bindung gehst?
Also der Mensch, das sage ich ja ganz häufig, ist aus meiner Sicht auf Heilung ausgelegt. Und Kinder nochmal ganz besonders. Und die versuchen halt, ein Verhalten zu zeigen und ein anderes Ergebnis zu bekommen. Sagen wir, was ein total klassisches Beispiel ist, ist bei sexueller Gewalt. Ein Mädchen, was ständig sexuelle Gewalt erlebt hat, da ist es häufig so, dass die auch sexualisiertes Verhalten zeigt. Dann zieht die ihr Röckchen hoch oder hat da drunter nichts drunter oder biedert sich halt bei den Jungs an. Sie will aber ja nicht wieder eine sexuelle Gewalt zum Opfer fallen, sondern sie will eigentlich, dass man sagt, so, jetzt lass das mal bitte und ich hab dich auch lieb, ohne dass du deinen Körper für mich anbietest. Was aber leider in den seltensten Fällen passiert, weil die Jungs dann sagen, ja, die wollte das doch. Und danach ist die dann hoch zerstört, dass es wieder so gelaufen ist. Und das ist halt ein total paradoxes Verhalten. Und bei den Bindungsstörungen ist es auch häufig ein super paradoxes Verhalten.
Ah, krass, ja. Ja, ist schon interessant, dass die sich dann so verhalten. Das muss man auch erstmal wissen.
Also es ist wirklich so. Also manchmal ist es so, dass die mich so scheiße behandeln, dass ich denke, dass ich wirklich den Impuls habe, du kannst mich mal am Abend besuchen. Wieso tue ich mir die Scheiße hier überhaupt an? Und dann bin ich sehr dankbar und froh darüber, dass ich dann nach Hause fahren kann, dass ich schon viele Erfahrungen sammeln konnte, dass ich so ein tolles Team habe, wo ich auch Supervision machen kann, wo wir einfach diese Muster nochmal besprechen. Und wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, das ist einfach auch super wichtig. Immer Supervision, immer sich mit anderen zu besprechen, um nicht dann quasi diesen, ja, Mustern zum Opfer zu fallen.
Aber abgesehen von diesem paradoxen Verhalten, was machen Kinder und Jugendliche mit einer Bindungsstörung noch?
Also es kann auch sein, dass die halt aggressives Verhalten dem Umfeld gegenüber zeigen oder halt sich selbst, selbstverletzendes Verhalten, ne, weil die sich selber so scheiße finden, weil die suggeriert bekommen haben in ihren frühen Bindungsjahren, du bist Kacke. So, oder das, was du willst, ist nicht richtig. Also die eigenen Gefühle, die du fühlst, sind nicht richtig. Deswegen sage ich ja zu meinen Kindern auch ganz oft, du darfst das Kacke finden, du darfst das Scheiße finden, du darfst auch wütend darüber sein, ein zweites Eis gibt's trotzdem nicht. Und ich sage dann nicht, hör auf wütend zu sein. So, weil, warum? Die darf da wütend drüber sein. Ich habe auch einen Jungen kennengelernt, der gelernt hat, dass Drama quasi sich gut anfühlt. Und er hat nur in Beziehungskonstrukten gelebt, die hochgradig dramatisch waren. Wo es immer um so super dramatische Sachen ging und der will sich jetzt hier suizidieren und der hat das über den erzählt und der war die ganze Zeit nur in heller Aufregung und die ganze Zeit nur in super Anspannung. Und er hatte das Gefühl, dass wenn er irgendetwas inszeniert wie Verletzungen oder so und jemand kümmert sich dann um einen, dass das Liebe und Bindung ist. Und wenn dann die Beziehung quasi normal gelaufen ist und kein Drama war, hatte der wieder totale Ängste und musste sich die Bestätigung holen, dass der Gegenüber ihn mag und deswegen hat er wieder ein neues Drama initiiert.
Ah, okay. Das heißt, er hat sich dann absichtlich wehgetan oder hat irgendwas erfunden, damit er quasi diese Bestätigung bekommt, die kümmern sich, die lieben mich und so weiter. Ah ja.
Genau. Und das ist für die Umwelt natürlich super anstrengend, mich inklusive. Wenn die mich dann rufen, oh mein Gott und oh. Und meine Aufgabe ist es dann zu zeigen, pass mal auf, ich bin da, aber nicht, wenn du so ein Drama machst. Wenn du einen Notfall hast, 110, 112, ne, ich zeig dir gerne, wie du deine Wunden selber versorgst. Das erste Mal komme ich noch, das zweite Mal auch, aber du kriegst von mir Lob und Anerkennung und gutes Bindungsverhalten, wenn du dich sozial verträglich verhältst. Und manchmal bin ich auch echt verzweifelt, weil dann denke ich, arbeite gegen Windmühlen und es ist super anstrengend, es ist super auslaugend, weil du ständig gucken musst, wie du dich abgrenzt und ob das gerade richtig ist. Aber es ist gerade in letzter Zeit, finde ich das schön, häufiger so, dass die, wo ich oft gedacht habe, boah, Wahnsinn, nehmen die überhaupt irgendetwas aus dieser Hilfe mit, dass die sich bei mir melden und sagen, hey, Frau Kutsch, das war echt eine tolle Zeit und vielen Dank dafür. Und sie haben mir wirklich einiges mitgegeben. Und ja, das finde ich, also, das finde ich total bemerkenswert. Das gibt mir wieder sehr, sehr viel Hoffnung.
Ja, ich finde das generell bemerkenswert, weil die Arbeit, die du machst, erzielt ja oft keine direkten Ergebnisse. Also du gibst denen ja keine Tablette oder so und dann sind die geheilt. Das ist ja wochenlang, monatelanges Arbeiten. Also das kann ich mir voll gut vorstellen, dass du dann denkst, du arbeitest gegen Windmühlen. Und genau, was ich noch zur Bestätigung sagen wollte, ich kannte einen, dessen Ex-Freundin hat das auch extrem gemacht. Also immer bei jedem Streit gab es dieses emotionale Erpressen. Also wenn du mich jetzt nicht anrufst, dann tue ich mir was an. Oder also die ganze Zeit sowas, das ist echt Horror.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann die Arme, also er, weil er es aushalten muss, ne? Und vor allen Dingen sie, weil sie in dem Moment wirklich, glaube ich, also manchmal ist es auch ein Stück weit Kalkül, weil sie weiß, dass die Personen wissen, dass es hilft, aber manche sind auch wirklich verzweifelt und denken das. Also es ist ja auch nicht selten, dass man sagt, boah, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Weil man dann so verzweifelt ist und das Gefühl hat, ohne diesen Menschen, den einzigen Menschen, der einem das Gefühl gegeben hat, geliebt zu werden, kann man nicht weiterleben. Also es ist wirklich super dramatisch. Und diese Dynamik ist einfach eine Katastrophe. Da kommt man halt auch nicht von weg, ne? Außer dann wirklich zu gehen und dann auszuhalten. Die meisten machen es ja nicht. Aber es gibt ja auch tatsächlich ein paar, die es dann machen. Und das ist natürlich dann für die Hinterbliebenen höchst katastrophal. Aber das kann auch auf ein seltsames Bindungsverhalten zurückzuführen sein, ja. Oder sie hat einfach gelernt, so kriege ich meinen Willen.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja.
Bei sehr belastenden Situationen zeigen sich bei den Kindern gleichermaßen Aggressionsverhalten und stark zurückgenommenes Verhalten. Also du merkst wirklich, wie die miteinander strugglen. Oder dass die so massiv selbstverletzendes Verhalten zeigen. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat mich für ein anderes Kind gefragt. Ich hatte sie mit einem Kind quasi zusammen in der Grundschule und die hat dann gesagt, Frau Kutsch, ich darf das gar nicht machen, aber ich bin völlig überfordert und weiß nicht, was ich tun soll. Und ich schildere Ihnen jetzt mal eine Situation, also anonym, können Sie mir da vielleicht eine Einschätzung Ihrerseits zu geben? Und das Kind hat sich bei Situationen, wo es, ich habe dann gesagt, überfordert war oder für mich dann überfordert schien, unter den Tisch gesetzt, eingenässt und selbst gebissen.
Krass.
Das war 9 Jahre alt.
Krass, weil der so überfordert in der sozialen Interaktion war.
Genau. Da war halt auch Autismus deswegen im Raum, aber war kein Autismus, sondern es war eine schwere Bindungsstörung. Ich habe dann gesagt, das können verschiedene Sachen sein. Fakt ist, der ist hochgradig überfordert mit allem, was um ihn passiert. Das ist eine Übersprungshandlung und Überforderungsreaktion. Ich würde gucken, dass ich ihm so wenig Reize und Überforderungsmöglichkeiten gebe. Und bitte sagen Sie den Eltern, die sollen zur diagnostischen Abklärung gehen. Weil das halt kein alterstypisches Verhalten ist. Gar nicht.
Okay, also so verhalten sich Kinder und Jugendliche, die eine Bindungsstörung haben. Lass uns doch jetzt nochmal darüber sprechen, wie genau so eine Bindungsstörung entsteht. Also wir hatten in der letzten Folge ja schon mal festgehalten, dass es einen Bindungstypen, den desorganisiert unsicheren Bindungstypen gibt, aus dem am ehesten eine Bindungsstörung entstehen kann. Aber es gibt ja natürlich auch Ursachen, warum so ein Bindungstyp entsteht, aus dem dann so eine Bindungsstörung resultieren kann.
Also eine Bindungsstörung entsteht durch Vernachlässigung, Verwahrlosung, emotionaler Kälte, einem Trauma, sexueller Gewalt, vielleicht sogar einer Traumatisierung im Mutterleib, chronische Krankheiten von der Elternteil beziehungsweise auch von dem Kind selbst oder von langen Klinikaufenthalten in den ersten 3 Lebensjahren meistens.
Wieso denn lange Klinikaufenthalte?
Ja, wenn die Kinder halt chronisch krank geworden sind oder einen komplizierten Eingriffe haben. Ich meine jetzt damit nicht irgendwie eine Woche in der Klinik, weil Arm gebrochen.
Ah, und da kann eine Bindungsstörung entstehen.
Da kann eine Bindungsstörung entstehen, weil ja nicht immer die Bindungspartner immer da sind.
Ah, ja, okay.
Oder da sein können. Ne, das ist ja alles ein Kann-Ding. So. Und weil es einfach ständig unter Stress ist und man ständig quasi ja auch nicht in normale Bindungsverhalten geht. Die Eltern sind gestresst, die sind angespannt, die sind voller Sorge, das Kind hat Ängste, das Kind hat Schmerzen. Ja. Und deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist keine böse Absicht der Eltern notwendig, damit so etwas passiert. Es kann halt auch sein, dass so eine Bindungsstörung entsteht, weil es häufige Beziehungsabbrüche gab oder einen existenziellen Beziehungsabbruch zum Mutter oder zum Vater durch Tod oder durch Umzug oder durch Trennung. Also ne, dieser entscheidende Verlust dieser Bindungsperson kann schon ausreichen, um so etwas auszulösen. Aber kann, muss halt nicht, ne?
Und das alles ja im Kleinkindalter bis ungefähr 3 Jahre, ne?
Ja, meistens 3 Jahren. Eher 3 Jahren, vielleicht auch 3. Genau, das ist halt, unterschiedliche Quellen gibt es dazu. Also bis zur 5. kann man so etwas entwickeln und so etwas müsste dann halt bis zum 3. passieren, sagen die meisten Quellen. In der Arbeit ist das für mich ja tatsächlich nicht so relevant. Wenn ich sage, oh, 4 oder 5,5, aha, das kann jetzt nicht sein. Ne? So, das ist ja Quatsch.
Ja, du bist ja eher in der praktischen Arbeit und stellst ja nicht die Diagnose und guckst ja nicht so, okay, wie alt ist das Kind jetzt genau?
Ja, ich komme ja zu den Familien, wenn irgendwelche Symptomatiken schon da sind.
Das heißt, deine Kinder sind ja schon raus aus dem Bindungsstörungsalter. Ja, okay, beziehungsweise deine Kleine?
Meine Kleine wird jetzt 5, also bald habe ich es geschafft.
Noch ein paar Monate Zeit hast du also.
Da kann ich es verkacken. Tschüssi, Kosti, da kann ich es verkacken. Ja, aber wer weiß, ne? Also es gibt mir auch Hoffnung, wenn ich es bis dahin, also wenn ich es bei der Kleinen verkackt habe und sie vielleicht ein unsicher, ambivalenter Typ ist, kann sie ja durch ganz viel andere Bindungserfahrungen ja vielleicht irgendwann noch sicher werden. Das haben wir ja jetzt gelernt. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehnen darf, dass ich denke, dass die Kinder keine Bindungsstörung bekommen haben.
Mhm.
Mhm. Boah, du sagst nur so, mhm. Boah.
Ja, wer weiß, was sie später für Symptome entwickeln. Nee, aber ich denke auch, also ich glaube, da ist das alles gut gelaufen, so wie ich das sehe. Ich denke, da wird sich keine Bindungsstörung entwickeln, wenn ich jetzt hier meine fachmännische Meinung kundgeben darf.
Jetzt schreiben mir irgendwie ein paar Tage nach Ausstrahlung der Folge meine Freunde, haha.
Genau.
Ich sehe das vollkommen anders. Okay. Nein, ich hoffe es natürlich. Also ich denke, ich bin ja auch eher, ne, nicht objektiv in meinem eigenen Fall, sondern eher subjektiv, aber ich hoffe es. Psychische Erkrankungen der Eltern. Zum Beispiel hatten wir beim letzten Mal Depressionen in der Schwangerschaft oder, ne, habe ich eben schon gesagt, körperliche oder chronische Erkrankungen der Eltern können auch eine mögliche Folge sein. Aber es können auch mangelnde Förderung oder Beschäftigung des Kindes sein. Wie zum Beispiel, haben wir ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, Handy im Gesicht, kein Kontakt zum Kind, ne? Kann auch eine Bindungsstörung hervorrufen. Oder aber auch Überbehütung. Also das Kind erstickt selig quasi und baut keinerlei Autonomie auf, weil es der Annahme ist, dass wenn es alleine auf Exkurs geht, dass die Mutter oder der Vater das nicht aushalten kann und deswegen bleibt es immer schön bei Mama und Papa und kann halt seine super wichtige Autonomie nicht aufbauen und ausleben. Drogen sind auch eine mögliche Folge, die so etwas auslösen können. Die Betroffenen können dann halt nicht so einfühlsam auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen und die herausfinden. Und so kann es sein, dass dann halt ein Unmutsignal von einem Kind oder einem Säugling, wie zum Beispiel es quäkt, weil es gerade nicht alleine sein will, kann dann so interpretiert werden wie, ah ja, das Kind hat gerade Hunger und dann kriegt es was zu essen. Das ist ja schon eine Störung in der Kommunikation und in der Bindung, weil das Baby oder Säugling oder das Kleinkind dann halt checkt, ja okay, ich werde halt gerade hier nicht verstanden. Und somit versteht der Säugling halt nicht, welches Verhalten es zeigen muss, um ein bestimmtes Verhalten bei den Eltern auszulösen.
Also durch den Drogenkonsum können die sich quasi nicht richtig ums Kind kümmern oder wollen es dann auch nicht, ja.
Es kann auch sein, dass eine Bindungsstörung quasi eine Folge von massiver Feindseligkeit der Eltern ist. Also das Kind spürt die Ablehnung und die Entwertung regelmäßig und täglich.
Wahrscheinlich dann auch durch nonverbales Verhalten, aber auch durch Sachen wie, boah, was willst du jetzt schon wieder, sowas.
Du hast mein Leben zerstört, geh weg, sei leise, boah, immer willst du irgendwas, so.
Du nervst.
Ja, genau. Ist auch sehr gut, du nervst, ja. Es gibt einen Mythos, einen ganz großen Mythos, und zwar ein ganz furchtbares Buch, was ich am liebsten überall verbrennen würde. Ich persönlich finde, das ist eine Anleitung zum Traumatisieren von Säuglingen, und das Buch heißt »Jedes Kind kann schlafen lernen«.
Oh ja, ich sehe schon, wo es hingeht. Kinder schreien lassen.
Katastrophe. Meine Große war auch eine katastrophale Schläferin als Säugling. Die ist immer noch nicht die beste Schläferin, aber jetzt ist sie ja groß und es ist auf jeden Fall aushaltbar. Also mein Mann und ich, wir sind am Limit gelaufen. Also wir waren Zombies, wir waren gar nicht mehr wir selbst. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert, sind zu allen möglichen Voodoo-Heilern, Heilpraktikern, Energetikern und keine Ahnung was gelatscht, damit dieses Kind schlafen lernt. Und in dem Zuge ist mir dieses Buch auch in die Hände gefallen. Und ich war zu meiner Schande so verzweifelt, und deswegen kann ich so viele Eltern verstehen, und habe gedacht, okay, ja, dann versuchen wir das mal. Das ist eine Anleitung, dass man ein Kind schreien lassen soll und dass das Kind irgendwann in die Selbstberuhigung geht.
Ja, das ist ja inzwischen auch dein Lieblingsthema.
Boah, genau, das ist eben mein Lieblingsthema. Weil es ja auch mein Lieblingsthema der Folge ist. Und ich habe das exakt einmal ausprobiert und mein Mann war da und er hat mich da Gott sei Dank in allem unterstützt. Und du sollst halt das Kind immer länger weinen lassen. Und es war total krass, dass ich es ausprobiert habe. Da war meine Große, die war kein ganz kleiner Säugling mehr. Ich weiß es nicht. Wir waren auf jeden Fall schon echt am Ende unserer Kräfte. Und ich habe es einmal geschafft, sie 3 Minuten weinen zu lassen. Und ich glaube, ich hätte 5 Minuten schaffen müssen. Erstens waren diese 3 Minuten, fühlten sich an wie 3 Stunden. Zweitens habe ich mit angefangen zu heulen, weil ich es nicht ertragen konnte. Und drittens hat mein ganzer Mama-Instinkt und alles in mir geschrien, geh zu diesem Kind. Und ich war danach so fix und fertig und mein Mann war fix und fertig und das Kind war fix und fertig. Allein nach diesen 3 Minuten, dass ich das abgebrochen habe und gesagt habe, gut, dann lassen wir das jetzt. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, warum ich das, obwohl das so empfohlen worden ist, es selber nicht aushalten konnte. Und bin dann halt auch in meiner Trauma-Ausbildung darauf gestoßen, dass das Schlimmste ist, was ihr machen könnt, eure Kinder schreien zu lassen. Und damit meine ich jetzt nicht ein paar Minuten. Ich kenne auch eine Situation, da war mein Mann, hatte eine Knie-OP. Da war meine Große wirklich noch ganz, ganz klein. Und er konnte sich nicht selber waschen, weil das ganze Bein quasi gegipst war. Oder eingegipst war. Und ich musste ihm quasi helfen, vor allen Dingen seine Haare zu waschen. Und meine Große hat gebrüllt und das war ganz schlimm für mich. Es war ganz, ganz, ganz schlimm für mich und es waren noch nicht mal 2 Minuten. Ich glaube, der arme Kerl hatte danach noch Schaum in den Haaren. Dann habe ich sie mir wieder geschnappt, weil für mich ja schon klar war, ich will sie niemals schreien lassen, außer halt in dieser Schlafensituation, weil manchmal schreien Kinder ja auch, während die bei einem sind und das verkennen ganz viele. Wenn mein Baby schreit, während ich dabei bin und sie, dass meine Wärme und Nähe und Liebe und Bindung spürt, dann ist das nicht so schlimm. Wenn das Kind alleine ist und schreit, kann eine absolut krasse Traumatisierung bei dem Kind stattfinden. Und dass die irgendwann aufhören zu schreien, heißt nicht, aha, ich habe es verstanden, sondern das heißt, dass die aufgegeben haben. Diese kleinen Seelen sind dann zerbrochen und die haben aufgegeben, Leute. Eine sehr tolle Forscherin hat mal gesagt, dass Kinder erst erzogen werden können ab circa dem 18. Lebensmonat. Vorher sind die gar nicht von der Hirnreife so weit, erzogen werden zu können. Und ob das jetzt ab dem 18. Lebensmonat ist, weiß ich nicht, kann ich nicht ganz so unterschreiben. aber definitiv in den ersten Monaten, da kann man Kinder weder verziehen noch verwöhnen. Da geht es nur um Versorgung und Bindung. Alles ist ein Bindungsangebot. Die Brüllen, das ist ein Bindungsangebot. Wenn ihr das nicht macht, riskiert ihr, und ich bin jetzt ganz böse, dass euer Kind traumatisiert wird und eine Bindungsstörung bekommt. So, das musste raus.
Das saß tief.
Das saß tief.
Also, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es wirklich ums Alleine schreien lassen geht. Weil manche Eltern haben ja echt so ein Pech und haben so ein richtig krasses Schreibaby. Das schreit egal, was du machst. Hatte eine Freundin von mir jetzt auch die ersten paar Wochen. Und hier bei dem, was du meinst, geht es ja nicht darum, wenn das Kind schreit, wenn du es auf dem Arm hast, sondern wenn es alleine im Nebenraum liegt und schreit und dann niemand kommt und das Baby dann halt denkt, okay, ich bin hier echt ganz alleine und niemand kümmert sich um mich.
Ja, total, genau. Weil, was ganz viele unterschätzen ist, ist, dass das ein ganz tiefer Urinstinkt ist. Wir gehen zurück in die Steinzeit. Säbelzahntiger sind da und die Höhlenmenschen leben in ihren Höhlen. Da war es überlebensnotwendig, dass dieses Baby nicht alleine war. Manche wirklich, der Höhlenmensch hat das Baby einfach in eine andere Höhle gesteckt und hat gesagt, schlaf mal alleine. Aber in Deutschland muss das Baby mit wenigen Monaten alleine in seinem Bett schlafen, weil Mama und Papa das so wollen. Also mir entzieht sich da tatsächlich auch total die Logik. Sorry, dass ich da jetzt so extrem werde. Aber es ist evolutionär verankert, dass Alleinsein gleich Tod bedeutet. Erfrieren, Säbelzahntiger holt ist oder es verhungert. Ja, warum lachst du? Es ist wirklich so.
Ich musste nur lachen wegen Säbelzahntina.
Das wird richtig dumm. Die Säbelzahntina.
Geil. Ja, Achtung, Tina kommt.
Ich hoffe, ihr habt keine Tina als Kollegin.
Ja, also liebe Tinas, ihr seid nicht gemeint.
Nein, ich meinte euch nicht. Ich meinte den Tiger und hab wieder Wortfindungsstörung. Wenn ich so in Rage bin, dann passiert das einfach manchmal.
Ja, aber du hast ja auch recht. Also es gab ja früher keine Kinderhöhle oder so.
Ne, und da ist es halt super überlebenswichtig, dass man Bindung hat. So. Und so ist es halt auch. Ne? Und Angst, Müdigkeit, Schmerzen aktivieren halt das kindliche Bindungsbedürfnis erst recht. Also ich weiß noch, weißt du das noch, Mimi, wenn wir krank waren und wir waren schon alt, sage ich jetzt, also wir sind immer noch nicht alt, aber wir waren ältere Kinder. Wo wollten wir am liebsten sein?
Bei Mama und Papa im Bett.
Ja, erstens bei Mama und Papa im Bett und am liebsten bei der Marmit auf dem Schoß. Ich sehe mich noch als Teenager bei Marmit auf dem Schoß eingerollt. So, weil Mama riecht auch einfach so gut.
Ja, es stimmt.
Das ist das Bindungsbedürfnis, was dann angeregt wird. Und es ist super wichtig zu verstehen, dass erst wenn sich das Kind durch ein befriedigendes Bedürfnis nach Bindung und emotionaler Sicherheit dann erst die Welt erkunden kann. Wenn alles unsicher ist und die Bindung unsicher ist, dann ist halt auch die ganze Welt unsicher, ne? So, um das mal so ein bisschen runterzubrechen, ne? Wenn die Bindung halt unsicher ist, fehlt dem Kind es an Urvertrauen. Und das ist halt so der Punkt. Darauf baut sich halt alles auf. In meiner Arbeit mache ich halt auch diesen Bindungsverhalten-Explorationsverhalten-Test. Das mache ich halt echt häufig, um halt zu sehen, wie ist das Bindungsverhalten zu den anderen, wie ist das Bindungsverhalten zu den eigenen Eltern, zu mir, auf dem Spielplatz und wie ist das Explorationsverhalten? Also wie erkunden die Kinder ihre Umwelt? Das mache ich sehr häufig und das ist immer aufschlussreich. Ja.
So, und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Teil und zwar Bindungstypen im Erwachsenenalter. Also wie äußern sich die verschiedenen Bindungstypen, die wir in der letzten Folge ja schon im Babyalter, Kindesalter, besprochen haben, wie äußern die sich im Erwachsenenalter? Also wie könnt ihr jetzt quasi herausfinden, welcher Bindungstyp ihr seid?
Also, aufgepasst. Wenn du ein sicherer Bindungstyp bist, dann hast du ein positives Selbstbild. Die haben wenig Angst vor Trennung. Die haben ein positives Bild von anderen und haben also keine Angst vor Nähe zu anderen Menschen. Sie können Beziehungen eingehen und auch aufrechterhalten, obwohl sie ihre eigene Autonomie wahren können, also ihren eigenen Freiraum haben können. Ihre Erwartungen machen sie nicht an anderen abhängig. Sie sind offen für neue Erfahrungen, sie haben ein Selbstverständnis von Selbstwirksamkeit. Also, sie wissen, dass sie Situationen selbst beeinflussen können und sagen dann nicht, boah, das war Pech oder das war Glück oder das war der Nachbar schuld. Und wenn die von ihren Eltern reden, dann beschreiben sie eine warme und innige, liebevolle Elternbeziehung.
Okay, mach mal weiter.
Unsichere, vermeidende Beziehungstypen vermeiden Beziehung und haben ja Beziehung, haben wir jetzt gelernt, als negativ erlebt. Die haben ein positives Selbstbild, aber meistens ein negatives Bild von anderen. Sie haben Probleme, anderen zu vertrauen und schätzen ihre Unabhängigkeit sehr und betonen das auch immer wieder. Sie gehen nicht so sehr von ihrer Selbstwirksamkeit aus, also geben sie häufig Erfolg oder auch Niederlagen, schreiben sie anderen zu. Sie fühlen sich oft unwohl, wenn sie Nähe teilen und versuchen, tiefe soziale Verbindungen häufig zu vermeiden. Sie wirken nervös, unsicher, reizbar und haben eine dauerhafte Unzufriedenheit und wissen nicht warum. Und wenn sie von ihren Eltern sprechen, ist es häufig so, dass sie eher kühlende, ablehnende Eltern beschreiben.
Ah, interessant. Aha, aha. Mhm. Ja, ich gehe gerade meinen kompletten Freundes- und Bekanntenkreis durch.
Ja, ich sehe es. Ist so witzig, ich sehe es. Okay, next. Die unsicher Ambivalenten haben ein negatives Bild von sich, aber ein gutes vom Umfeld. Es fällt ihnen schwer, anderen zu vertrauen. Sie haben eher immer negative Erwartungshaltungen, stapeln eher tief und haben eine große Angst vor Zurückweisung und Trennung. Diese Personen vermeiden Nähe und enge Beziehungen, geben sich distanziert und haben meist ein geringes Selbstvertrauen. Sie fürchten ganz doll Zurückweisung und empfinden sich selber nicht als liebenswert. Sie haben einen ganz geringen Selbstwert, genauso wie ein kaum vorhandenes Selbstwirksamkeitsgefühl. Sie möchten gerne Nähe zu anderen und haben häufig den Wunsch nach Bestätigung, weil sie super aufopfernd in Beziehung sind. Und sie haben ganz große Sorge, dass die Menschen, die sie gerne haben, sich irgendwann nicht mehr für sie interessieren. Und deswegen machen die ganz oft in Beziehungen ganz viele Sachen für die Person und wollen dadurch Liebe, Zuneigung, Bestätigung bekommen.
Okay. Also, und der vierte Typ, also der unsicher desorganisierte Bindungstyp, könnte ja im Kindesalter zur Bindungsstörung führen und im Erwachsenenalter dann zu einer Persönlichkeitsstörung.
Genau. Das könnte dann, der vierte Typ könnte dann eventuell im Erwachsenenalter dann zu einer Persönlichkeitsstörung werden.
Das Thema mit den Persönlichkeitsstörungen haben wir ausführlichst in der ersten Folge besprochen. Warum, wieso, weshalb und warum man in der Regel als Erwachsener keine Bindungsstörung hat, sondern eine Persönlichkeitsstörung. Hört euch das auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr das jetzt gerade nicht verstanden habt, denn ich hatte in der letzten Folge ja auch so einen Aha-Moment. Wieso guckst du mich gerade schon wieder so analysierend an?
Ich gucke dich analysierend. Ich gucke, es ist super spät. Ich gucke angestrengt einfach in den Bildschirm.
Ja, ist klar. So, jetzt zum Kasus Knactus. Was sind wir beide für Bindungstypen?
Ja, darüber reden wir vielleicht mal beim Weinchen.
Wieso? Oh Gott, das klingt ja schon danach, als wenn du jetzt mir irgendwas erzählen willst. Findest du, dass ich nicht der sichere Bindungstyp bin?
Guck mal, was du da rein interpretierst. Ich will einfach nur jetzt Feierabend haben. Herrgott im Himmel, du bist ja schlimmer als ich.
Nee, jetzt sag doch mal.
Oh. Mimi, du bist auf jeden Fall der sichere Bindungstyp. Bist du jetzt zufrieden?
Das klingt überhaupt nicht ehrlich. Na gut, okay. Vielleicht lassen wir das Thema lieber. Ist vielleicht doch ein bisschen zu privat. Aber ihr, liebe Leute, könnt ja jetzt schon mal anfangen, euch und euer Umfeld zu analysieren. Was meint ihr denn, welcher Bindungstyp ihr seid?
Auf jeden Fall. Und ihr könnt auch mal recherchieren, wie ihr es schaffen könnt, euch quasi zu einem anderen Bindungstypen zu verwandeln. So Sailor Moon-like.
Macht des Mondes!
Macht des Mondes! Verwandle mich!
Also wenn ihr diese Referenz nicht versteht, dann weiß ich auch nicht mehr.
Also die 90er-Kinder wissen auf jeden Fall, wer Sailor Moon ist. Die anderen müssen es googeln.
Wer kennt denn nicht Sailor Moon?
Die sind vielleicht dann was jünger. Hallo?
Ja, aber hallo, Sailor Moon ist iconic!
Ein Manga! Alter, sag die Comic.
Iconic!
Ach so, iconic.
Comic. Du bist auch so ein Comic. Ja, Leute, das war sie jetzt wirklich, die letzte Folge vor der Sommerpause. Und dadurch, dass sich das jetzt alles so ein bisschen verzögert hat, sorry nochmal dafür, ist die Pause jetzt auch eine ganze Ecke kürzer geworden. Wir hören uns jetzt nämlich schon am 5. September wieder und das ist ja gar nicht so lange hin. Aber bevor wir uns verabschieden, noch ein letztes Mal vorerst. Ich sehe was, was du nicht siehst.
Ich habe mich mit einem Mädel unterhalten und die hat mir gesagt, dass sie den Podcast ihrer Freundin weiterempfohlen hat und sie hat aufgrund dieses Podcastes sich Hilfe gesucht endlich.
Oh, mega.
Und das fand ich so toll und das fand ich so genial und ich dachte, das wäre vielleicht eine schöne kurze Story, um vor der Sommerpause zu beenden. Das ist das, warum wir das machen. Das ist das, was uns total am Herzen liegt. Also fand ich das total schön und das hat mir viel Motivation gegeben. Deswegen wollte ich das jetzt noch mit dir teilen, um nach der Sommerpause wieder weiterzumachen und weitere Leute hoffentlich so zu motivieren, sich Hilfe zu holen und keine Angst mehr zu haben.
Ja, total. Also das ist echt super. Ja, wie du schon sagst, also mit der Intention sind wir hier ja angetreten sozusagen. Und es ist echt mega schön zu hören, wie viele Denkanstöße wir dann doch schon geben. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal aus meinem Umfeld gehört. Eine Freundin von mir hatte das nämlich auch nach unserer ADHS-Folge. Und ich würde sagen, das ist doch eine schöne Note, mit der wir hier unsere erste kleine Staffel quasi beenden.
Aber ich habe schon wieder nicht genug gesagt und ich könnte die ganze Zeit weitermachen.
Also Leute, habt einen schönen Sommer und wir hören uns im September wieder. Tschüss.
Tschüssi, schönen Sommer euch. Genießt es.